Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Also wenn ich mich hinhocke, dann knackt und knirscht es in meinen Knien. Das klingt so ein bisschen, naja, das klingt so gar nicht gut.
Ja, so ein bisschen wie so ein bisschen Lagerfeuerromantik gepaart mit Orchester im Körper.
Haha. Aber die Frage ist ja irgendwie, was passiert da eigentlich wirklich? Ist das Verschleiß? Ist das kaputt? Kann das weg? Oder was ist das? Und vielleicht auch so ganz allgemein, wie bekommen wir alles hin, dass wir auch noch mit 40, 50 oder 80 beweglich sind und irgendwie nichts knackt, als ja, wäre irgendwas kaputt.
Schön weich und geschmeidig.
Genau.
Und bevor wir uns dem Thema widmen, widmen wir uns jetzt schon seit über 3 Jahren allen möglichen Themen rund um die Bereiche Ernährung und Fitness und Gesundheit. Und die kommen natürlich in unseren Coachings oft auf, kommen da natürlich oft vor. Und wir fuchsen uns da einmal rein, wenn wir das nicht gerade sowieso schon parat haben und wissen. Und dann verarbeiten wir das Ganze und teilen das dann jetzt hier auch in Form dieses Podcasts mit euch. Und das Ding ist, wir können da jetzt immer nur, ja, ich sag mal, vermeintlich allgemein drüber sprechen. Klar haben wir dann diverseste Studien und Beispiele immer wieder. Aber wenn es jetzt um mal so wirklich konkrete, ich sag mal, Fallbeispiele geht, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und dementsprechend, wenn dir das, was wir hier machen, gefällt, dann würdest du uns super helfen, wenn du einfach ja, diesen Content, den wir hier wöchentlich für dich produzieren, einfach mal mit Leuten teilst, die das auch hören sollten oder kommentierst, sodass wir halt im Endeffekt sichtbarer werden, sodass wir dann damit vielleicht mehr und mehr Leuten angezeigt werden und dann dementsprechend auch mehr und mehr Leuten dabei helfen können. Und wenn du persönlich vielleicht noch irgendwie ein Thema hast, bei dem du Unterstützung brauchst, sei es ein Trainingsplan oder irgendwas rund um das Thema Ernährung oder vielleicht deinem Schlaf, dann schreib uns doch einfach mal super gerne bei Instagram unter Fitness Body Challenge und dann gucken wir einfach mal, wie wir dir da weiterhelfen können.
Oder wenn du vielleicht ganz persönlich irgendwelche Stellen hast, die immer richtig doll knacken oder knirschen oder wo du sagst, oh, das klingt aber gar nicht gut.
Dann, was ist denn mit Carsten los?
Huch, jetzt habe ich kurz meinen eigenen Spuck eingeatmet. Huch, entschuldige bitte.
ASMR bei Fit, satt und gesund. Heute mit Janice Holz.
Ups. Zurück zum eigentlichen Thema.
Ja.
Orchester im Körper.
Ja.
Was passiert da eigentlich so genau? Und wissenschaftlich nennen wir das Geräusch, wenn wir uns zum Beispiel hinhocken und es knackt und knirscht in den Knien, Krepitation.
Du bist auch fast gerade krepiert. Ja.
Genau, da passt es ganz gut. Aber in diesem Fall ist es meist harmlos. Also du kennst vielleicht irgendwie dieses Fingerknacken. Das ist ja relativ verbreitet, manche Leute, die das machen. Das ist, weil in der Gelenkkapsel Flüssigkeit ist. Und wenn wir das Gelenk bewegen, dann verändert sich der Druck. Und dann entstehen kleine Bläschen aus Kohlendioxid und aus Stickstoff. Und beim Platzen dieser Bläschen entsteht halt dieses typische Plopp-Geräusch. Das heißt,
Es
ist eigentlich gar nichts kaputt, sondern es ist wirklich nur ja, so ein Gasbläschen.
Ja, es gab doch mal so einen Wissenschaftler, der sein ganzes Leben lang irgendwie nur die eine Hand irgendwie geknackt hat, um halt nachzuweisen, knackfreie Hand, geknackte Hand, das sieht komplett gleich aus.
Ach echt?
Ja.
Also das nenne ich mal wirklich Dedication für Wissenschaft.
Ja, kann natürlich auch sein, dass das wieder ein Internetmythos ist, aber ich habe das da mal irgendwo gesehen.
Und, die Story mag ich.
Ja, wie du schon gesagt hast, einfach mal so ein wirklich lebenslanger Einsatz für die Wissenschaft, finde ich total gut.
Ja. Eine andere Variante, die habe ich zum Beispiel auch selbst, ist so ein Sehnenflitschen in der, quasi so eine hüpfende Hüfte. Wenn ich auf dem Rücken liege und das Bein quasi so komplett anhebe, dass meine Fußsohle Richtung Decke zeigt, dann ist da irgendwo eine Stelle, wo es in der Hüfte oder in der Leiste so ein bisschen knackt. Und ganz oft ist das eine Sehne, die über einen Knochenvorsprung gleitet, so ein bisschen wie so eine gezupfte Gitarrensaite. Aber auch das klingt gar nicht so gut.
Ja, was auch gar nicht so gut klingt, ist, wenn das nicht mehr so ein Ploppen oder so ein Flitschen ist, sondern sich das eher wie so ein leichtes Mahlgeräusch anhört. Also ein bisschen wie Sand im Getriebe. Das könnte dann möglicherweise darauf hindeuten, dass die Kniescheibe vielleicht nicht in ihrer perfekten Gleitbahn läuft. Oder der Knorpel vielleicht sogar die ein oder andere physiologische Unebenheit hat. Also eine schöne Knorpelreibung. Also man kann da wirklich tatsächlich sagen, da läuft was nicht ganz so rund, wie es vielleicht sollte. Und dann sollte man sich da vielleicht mal drum kümmern. Ne? Also nur so ein Tipp.
Ja, aber also da müssen wir zumindest schon mal kurz differenzieren. Nur weil irgendwas ein Geräusch macht, heißt es nicht immer, es ist was kaputt. Also Knacken ohne Schmerz ist so ein bisschen Musik. Knacken mit Schmerz ist ein Signal. Also das sollte man auf jeden Fall ein bisschen ernst nehmen.
Ja, Schmerz
Wenn
ist ja allgemein sehr schnell vermitteltes Wissen.
ja. Weil wenn irgendwas knackt und es tut halt nichts weh, es tritt keine Schwellung auf und die Beweglichkeit ist immer noch voll da, dann kannst du es eigentlich ja so ein bisschen ignorieren und weitermachen. Das Hirn, das lernt sonst, dass das Geräusch ja so als Gefahr abgestuft wird, was dazu führen kann, dass dein Körper in eine Schonhaltung geht und die dann erst recht irgendwie wieder Probleme verursacht. Es gibt aber schon Momente, in denen man irgendwie aufpassen sollte. Und das ist halt eben, wenn es weh tut. Wenn das Knie zum Beispiel knackt und danach irgendwie fast schon wie feststeckt, dann kann das ein Meniskusproblem sein. Wenn auch das Knacken danach mit einem Gefühl einhergeht, das Gelenk würde so ein bisschen nachgeben, also instabil sein, auch das ist gar nicht gut. Oder wenn es entzündet ist, also wenn das Gelenk nach dem Knacken heiß wird oder anschwillt. Das sind auf jeden Fall Zeichen, bei denen man mal gucken sollte, ob da nicht
Akut
irgendwie.
sich dringend kümmern sollte.
Genau, ob da nicht
Ja.
irgendwie was ist.
Allgemein aber solltest du zusehen, dass du dich um diese Problematik, egal ob das nach Zwiebel oder nicht, so ein bisschen kümmern solltest, dass das halt vielleicht nicht so der allgemeine Standard ist. Klar, manche Sachen knacken sich so ein. Also bei mir, weiß nicht, habe ich auch das Gefühl, mein ganzer Körper, wenn ich das wollen würde und den des Längeren nicht durchbewegt habe, dann ist er wie so eine kleine Popcorn-Tüte in der Mikrowelle. Aber sobald da wieder ein bisschen Bewegung reinkommt, ist das schon eine ganz gute Geschichte. Generell, also, was kann man da jetzt tun? Also, oft knacken Gelenke halt, weil die umliegende Muskulatur halt einfach zu fest oder halt zu schwach ist, um das Gelenk im Endeffekt zu zentrieren. Das heißt also, wenn dieser Hypertonus einfach da ist, also die umliegende Muskulatur auf einer Seite zum Beispiel, also Vorder- und Rückseite als Beispiel als Gegenspieler, halt einen zu dollen Zug haben, dann kann das halt einfach dann dementsprechend sich so ein bisschen, ja, ich sag mal übertrieben gesagt, verziehen. Und dann kann das halt manchmal so ein bisschen knacken.
So wie wenn es irgendwo sehr feucht ist und eine Holztür sich verzieht und dann nicht mehr richtig schließt. So ähnlich stelle ich mir das vor. Es hat halt irgendwas, hat was ausgelöst, da ist ein bisschen was schief und jetzt schließt die Tür nicht mehr richtig. Oder jetzt reibt die Kniescheibe nicht mehr richtig an der Stelle, wo sie soll.
Ja, ist
Und
ja ein
es quietscht vielleicht
Naturbaustoff, ne?
auch.
Das atmet und arbeitet ja immer so ein bisschen nach
Ja,
noch, ne?
genau.
Deswegen muss halt immer so ein bisschen auf Spalt arbeiten. Ja.
Für die Hüfte, das, was ich gerade angesprochen hatte, wenn man da zum Beispiel diesen Beinheber im Liegen macht, kann das ganz oft an der Hüftrotation liegen. Also meist fehlt es irgendwie an Innen- oder Außenrotation, weshalb die Sehne überhaupt erst anfängt, irgendwie umzuspringen. Was man noch machen kann, das gucken wir gleich noch mal ein bisschen doller. Hier geht es jetzt erstmal darum, woran es vielleicht liegen könnte. Also Hüfte ist halt ganz oft tatsächlich ein Rotationsproblem.
Ja, also wenn es halt um das Thema Durchbewegen geht, ist da halt einfach auch ganz oft, man arbeitet doch relativ statisch oder ich sag mal linear, ne? Also Richtung Laufen oder Ausfallschritte oder sowas. Und da so richtig in eine Rotation von der Hüfte kommt man dann doch eher selten,
Ja.
sodass das bei dem einen oder anderen dann so ein bisschen defizitär im Endeffekt behandelt ist. Wenn wir jetzt beim Knie sind und für all diejenigen, die da so ein bisschen ausgeprägtere Muskulatur haben oder von all die Leute, die das nicht haben, gucken wir bei Leuten, die ein bisschen ausgeprägtere Muskulatur haben. Da ist auf der Innenseite so ein tropfenförmiger Muskel über dem Knie. Und je besser der feuert, desto stabiler läuft im Endeffekt die Kniescheibe in ihrer Bahn und dann lässt das Knirschen auch oft nach. Das heißt also, da kann man dann zum Beispiel so ein klein bisschen mehr das Ganze auftrainieren. Und ja, dementsprechend summa summarum, wenn das so ein bisschen knackt und ploppt, aber dann halt eine der genannten Warnzeichen nicht auftreten, dann ist das also erstmal kein kompletter Totalschaden. Ne? Und dementsprechend muss der Körper dann nicht direkt auf den Schrottplatz, sondern es sind dann manchmal nur ein paar Gasplänchen oder die Sehne, die halt irgendwie sich mal kurz meldet, sodass man dann quasi einen Indikator für hat, dass man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen sollte und dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Liebe schenken sollte.
Weil dann kann man das auch eher als ein Zeichen dafür sehen, dass halt das Zusammenspiel der Muskulatur vielleicht auch ein Update braucht. Und die Frage ist dann halt eher nicht, was ist kaputt, sondern die Frage sollte dann sein, wie sorge ich dafür, dass alles noch so geschmeidig läuft, dass ich das auch noch mit 40, 50 oder 80 schaffen kann. Und zwar ohne, dass ich ächzend nur noch aus dem Sessel nach oben hochkomme. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Gelenkhygiene.
Ach, also jetzt wir auch werden, noch das.
Jetzt muss ich da auch noch putzen.
No, boah.
Wir werden einfach mit den Jahren beweglich und stabil. Oder wie werden wir mit den Jahren so beweglich und stabil, dass wir biologisch gesehen die Zeit zurückdrehen? Das wäre ja so die spannendste Frage. Weil wenn wir mit 80 irgendwie noch beweglich sein wollen, müssen wir halt verstehen, dass unsere Gelenke von zwei Dingen leben. Das ist einmal eine Nährstoffzufuhr, einfach durch unsere Bewegung und durch kontrollierte Endgradigkeit.
Ah, schön.
Ich mag das Wort.
Kontrollierte Endgradigkeit. Ja, und das ist halt, sag mal, ein bisschen kryptisch formuliert für nutz deinen Bewegungsapparat, aka deinen Körper. Ne, das heißt, wenn wir jetzt bei der Nährstoffzufuhr und dementsprechend der Gelenkschmierung sozusagen einfach mal einsteigen, dann kann man sich das Gelenk und das Gewebe drumherum im Prinzip so ein bisschen wie so ein Schwamm halt vorstellen. Wobei der Knorpel jetzt keine eigenen Blutgefäße hat, der ernährt sich einfach nur durch Diffusion. Das bedeutet also, die Nährstoffe gelangen ja nicht über das Blut, sondern über den ständigen Wechsel von Druck und Entspannung im Endeffekt halt wie so ein Schwamm in den Knorpel. Bei einem anderen Gewebe passiert das Ganze halt dementsprechend durch den Nährstoffaustausch über halt Blut und Co. Und wenn wir das Gelenk halt dementsprechend nur, wenn wir das Gelenk halt belasten, also zum Beispiel halt zusammendrücken und dann wieder entlasten, dann saugt das im Prinzip dann neue Flüssigkeit dann irgendwo rein und es fließt dann frische Gelenkschmiere, die Janice, Hilfe!
Synovialflüssigkeit.
Die Frau für Fachwörter hat wieder ausgeholfen. Also im Endeffekt Gelenkschmiere. Schlotze halt mit Nährstoffen in den Körper.
Die Gelenkschlotze.
Wer findet denn solche Wörter? Das kann man bestimmt wieder auseinanderfrimmeln, ne? Dass das Syno ist das eine, Vial das andere. Aber mal ganz ehrlich.
Flüssigkeit ist das Flüssige.
Ja, im Endeffekt, wenn du das benutzt, das Gewebe, dann quetschst du das aus und dann kann sich das wieder mit neuen Nährstoffen vollsaugen und dementsprechend sich dann wieder resetten, heilen, aufbauen. Und so weiter und so fort. Und erfahrungsgemäß ist es jetzt nicht so, dass wir nach Kindesalter immer mehr Bewegungen in unseren Alltag bringen, sondern tendenziell weniger. Die meisten haben dann vielleicht auch sowas wie so einen Bürojob und dann sieht übertrieben gesagt das Leben so aus: schlafen, aufstehen, am Küchentisch sitzen, aufstehen, ins Auto setzen, zur Arbeit fahren, auf der Arbeit sitzen und den ganzen Weg rückwärts wieder zurück. Da ist also so gut wie kaum bis keine Bewegung drin und vor allem auch nicht diese endgradige Geschichte. Und das ist halt nicht so gut. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie mit 30 irgendwie 10 Stunden plus irgendwie in einer starren Position irgendwie am Schreibtisch hängen, dann ja, ist das fast so, als würden wir so eine Art Verklebung schon fast provozieren. Ne? Das sind dann zum Beispiel auch die Faszienschichten, also unser Bindegewebenetzwerk, was dann da sich im Grunde ja bei allen wie so eine Art Spinnennetz um den ganzen Körper halt irgendwo legt, das verbappt halt sozusagen so ein kleines bisschen, wenn das halt nicht mehr bewegt wird und dann ist es halt nicht so gut. Und wenn wir dann halt älter werden, das heißt also dann nächste Dekade dann drauflegen, also ich um die 40 herum, dass der Körper halt einfach auch nicht mehr alles verzeiht. Und dann fängt der eine oder andere vielleicht an, nochmal so ein bisschen was für sich zu tun, im Wege so Richtung gezielt, Richtung Mobility, Yoga oder Kraftsport irgendwie zu gehen. Und dann kann das sein, dass ein aktiver 40-Jähriger oftmals eine viel bessere Gelenkhygiene hat als ein 30-Jähriger, der einfach nur auf seiner sich immer mehr schwindenden Jugend irgendwo ausruht.
Ja, ich finde das total spannend, wenn man darüber spricht, ob jemand alt ist oder alt wirkt oder alt aussieht, sind das ja erstmal so ein paar offensichtliche Sachen. Also klar, das Alter, irgendwie die Zahl, wo wir mal sagen, die Zahl sagt irgendwie gar nichts aus.
Dann das ist das Level. Ja, schön. Level 37 aktuell, danke der Nachfrage.
Ja. Dann kann man vielleicht noch sagen, je nachdem, wie viel Falten jemand hat oder wie viel graue Haare jemand hat. Aber ich finde tatsächlich, und ich meine das auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass so der Grad des Alterns am ehesten daran gemessen werden kann, wie beweglich der Körper halt ist. Weil jemand, der einen total steifen Körper hat, der fühlt sich einfach nicht so jung und ja, beweglich.
Fluffig und agil.
Hüpfer. Genau, einfach wie jemand, wo alles ein bisschen zu fest, ein bisschen unbeweglich und ein bisschen steifer ist. Und wirklich so richtig, richtig alte Leute, wenn man einfach die mal
bei
sieht.
Bei jeder Bewegung stöhnt.
Genau, die bewegen sich ja, also schon am Gang siehst du ja, alles sieht so ein bisschen hölzern aus. Da ist nicht mehr viel Bewegung in der Wirbelsäule, im Kopf,
kleine,
irgendwie alles.
Kleine Tippelschritte.
Genau, eingefahren. Das liegt einfach wirklich an, klar, am Alter, an den Jahren, aber einfach auch an der Beweglichkeit.
Ja, und die lebt halt davon, use it or lose it, ne? Benutzt genau. Oder verlier es halt einfach. Und das ist halt das, was ich da gerade mit dem Verlauf der Jahrzehnte sozusagen so ein bisschen schildern wollte, ist, dass halt viele halt das dann einfach so, ja, ich bin jetzt alt. Ja. Nee, Digga, du bewegst dich einfach nicht. Und genau. Nicht ausreichend und nicht vielfältig sozusagen genug. Ne? Und das ist dann auch das, wo was du ja gerade schon angedeutet hast mit der kontrollierten Endgradigkeit, was halt einfach viele nicht mehr machen. Mhm. Wenn es halt nicht, sag ich mal, der Sport irgendwo erfordert, in eine tiefe Kniebeuge zu gehen, ja klar, dass das dann irgendwann entweder nicht mehr möglich ist oder klingt wie sonst was. Ne? Ja. Wenn man sich da irgendwie andere Bewegungsmuster irgendwo aneignet. Und das ist schwierig.
Und wenn wir ehrlich sind, jemand, der irgendwie 30 oder 40 ist und sagt, naja, ich bin halt jetzt auch schon über 30 oder ich bin jetzt halt auch schon 40, ey, das ist gar kein Alter.
Ja.
Also, wenn ich so Kunden vor mir sitzen habe, die sowas sagen, dann sage ich vorher auch noch, du bist doch noch jung, du hast doch noch so viele Jahre. Und dann werde ich immer so ein bisschen komisch angeguckt, ja, aber ich bin doch auch schon 40. Ja, aber andererseits bist du auch erst 40. Im besten Fall hast du vielleicht noch mal 40 Jahre. Deswegen es ist wirklich eine Frage von, wie benutze ich meinen Körper? Und Leute, die sich halt eben viel darum kümmern, also wenn man sich so Yogis anguckt oder vielleicht dann auch viele Richtung so, ich sag jetzt mal aus dem asiatischen Bereich, die halt so Tai Chi oder irgendwie so verschiedenste Übungen machen, wo es einfach auch viel um, warum lass denn jetzt?
Ich weiß nicht mehr, ich hab das letztens irgendwo in einem Reel gesehen, wie irgendjemand sich, in einem Reel, in der Comedy-Show gesehen, dass sich da die Protagonistin auf der Stage sich darüber abfuckte, dass ihr Partner jetzt Tai Chi macht, nee. aka Kung Fu auf Ketamin. So. Und dann dachte ich, ja, was willst du denn machen? Ja, das ist eine Kampfsportart. Ja, wen willst du denn damit verprügeln? Eine Schildkröte? Also eine 80-jährige Oma, wenn die auf dich zugestürmt kommt oder was? Also ich meine, was erwartest du, wenn du in Zeitlupen-Modus dich da bewegst? Wen knüppelst du damit nieder?
Ja, gut.
Ich musste da ein bisschen doll lachen, da habe ich mich gerade dran erinnert, sorry. Tai Chi bestimmt super Sache, ich habe es noch nicht probiert.
Ja, es geht halt einfach um die Bewegung. Ne? Es ist egal, was es hinterher ist. Aber diejenigen, die halt dann viel in Bewegung sind oder vielleicht auch diese Yogis, da geht es halt um das ganze Thema Faszienarchitektur. Weil die Faszien sind halt wie ein Gittergewebe über unserem Körper. Und das wird einfach wirr und starr, wenn wir es nicht richtig bewegen und wenn wir uns nicht bewegen. Und gerade Leute, die halt viel Yoga machen oder sich viel irgendwie um sich um ihre Beweglichkeit kümmern, ziehen halt das Gewebe ständig in verschiedenste Richtungen, also multidirektional. Nicht immer nur in eine Richtung offensichtlich. Und dadurch bleibt es halt einfach elastischer und auch so gitterförmiger angeordnet. Und das ist einfach deutlich besser für den Körper, weil alles, was elastisch ist, ja, ist erstmal jünger.
Genau, da ist halt Yoga jetzt eine sag mal, ein bekanntes Buzzword, schrägstrich Bewegungsform. Ne? Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Auch einfach an sich Mobility-Training, aber auch tatsächlich Krafttraining über die volle Range of Motion deckt das halt im Endeffekt ab, wenn es halt dann darum geht, endgradig zu arbeiten.
Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort endgradig so oft benutzt wie in dieser Folge.
Ja, in diesen Bereichen lernen wir alle noch was dazu, Janice.
Wunderbar.
Und das ist auch das, warum wir bei uns ja im Coaching immer so dahinterher sind, nach Möglichkeit über die volle Range of Motion, also die volle Bewegungsamplitude im Endeffekt, sich zu bewegen. Und dass wir auch versuchen, so eine große Bandbreite an, wie du es gerade gesagt hast, multidirektionalen Übungen irgendwo mit reinzubringen. Mhm. Weil das halt häufig ausfällt, gerade im Kraftsport, weil das halt eben oftmals darauf ausgelegt ist, nur an Ort und Stelle zu arbeiten oder halt vielleicht mal noch nach vorne, nach hinten, seltener schon irgendwie noch irgendwie nach rechts und links. Drehungen sind noch seltener in den meisten Fällen und das versuchen wir mit den ganzen Sachen da immer wieder mit aufzugreifen, dass man halt da eben dementsprechend ja nicht nur halt über Muskulatur, bearbeitet und diese versucht dann zu kräftigen, sondern es waren halt die anderen Gewebsarten halt dementsprechend auch berücksichtigt. Und wenn wir jetzt da nochmal zu dem Beispiel der Yogis da irgendwie hingehen, dann ja, wringen die quasi regelrecht das Gewebe dann da mit im Endeffekt irgendwo aus. Ne? Das heißt also, wenn du dann da irgendwie aus der Dehnung gehst, schießt halt, wie gesagt, diese frische Flüssigkeit einfach irgendwie zurück und das hält halt das Gewebe schön flüssig und geschmeidig und das kann halt dementsprechend deutlich besser gleiten als so trockenes Gewebe, was wortwörtlich aneinander klebt.
Es gibt jetzt so drei Säulen, die man relativ gut machen kann, um dieses Altern im Körpergefühl zu stoppen. Und da braucht man überhaupt nicht viel Zeit für. Eins ist einfach die 2-Minuten-Regel, weil unser Hirn löscht die Bewegungsumfänge, die wir nicht regelmäßig nutzen. Wenn du also
kannst
nie
das nochmal sagen? Das ist wirklich wichtig.
Unser Hirn löscht die Bewegungsumfänge, die wir nicht regelmäßig nutzen.
So.
Das heißt, wenn du also nie in eine tiefe Kniebeuge gehst, also in so eine tiefe Hocke, dann verliert das Gehirn einfach die Fähigkeit, dass er diese Muskeln ansteuern kann. Und das finde ich schon irgendwie verrückt, dass das einfach verschwindet. Aber in anderen Bereichen können wir das ja auch so ein bisschen sehen. Wenn du in der Schule vielleicht eine Sprache gelernt hast und du nutzt die danach nicht mehr, dann verschwindet das halt einfach. Und das ist das Gleiche, wenn wir unseren Körper nicht in so Bewegungen nutzen. Dann verschwindet das einfach.
Ja, dieser neuronale Pfad wächst halt wortwörtlich zu und wird dann wieder etwas unbegehbarer. Und den muss man halt dann einfach wieder häufig durchlaufen, wortwörtlich.
Kurz mal mit Heckenschere dran.
Das wäre geil, wenn das gehen könnte. Ne?
Ja, aber fand ich nämlich spannend. Ich habe mit einer Französisch-Professorin gesprochen und die sagte mir, dass Französisch, weil ich halt Französisch in der Schule gelernt habe und ich kann nichts mehr davon abrufen, und sie mir gesagt hat, das ist nicht weg, das schläft nur. Und du musst das quasi nur wieder aufwecken. Und
hast du erstmal ein Baguette bestellt, oder?
So stelle ich mir das hier jetzt auch vor, wenn du halt nicht mehr in die tiefe Kniebeuge gehst, dann, so wie du das jetzt gesagt hast, wächst das quasi wie so eine Hecke zu und du musst halt erstmal wieder gucken, dass das wieder frei wird, um es wieder aufzuwecken, um wieder dahin zu kommen. Also zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder irgendwas einmal in so eine Gelenkposition zu kommen, also in den Endgrad, um es halt einfach mal zu besuchen. Mhm. Hallo!
Hey, na, noch da? Ja, cool, danke schön, danke. Dann das, was ich gerade schon erwähnt hatte, ne? Also wer halt dann nur linear irgendwo unterwegs ist oder also zum Beispiel halt nur dockt oder sowas, der riskiert halt möglicherweise auch ein bisschen steifer zu werden. Und wer beim Krafttraining, sag ich mal, sich das Leben ein bisschen schöner macht, indem man das einfach verkürzt als Beispiel, also nur kurze Range of Motion verwendet, weil, ja, hat man halt so im Fitnessstudio irgendwie gesehen, der wird möglicherweise auch steifer, als irgendwie notwendig ist. Im Endeffekt geht es halt darum, abwechslungsreich zu arbeiten und ja, im Endeffekt die Mischung für sich arbeiten zu lassen. Ne? Das heißt also, wir brauchen die volle Range of Motion, wir brauchen Rotation, wir brauchen die Streckung, wir brauchen die Beugung und so weiter und so fort. Interessanterweise kommt halt auch diese Steifigkeit im Alter, muss ich gerade an eine Situation von gestern im Coaching denken. Diese Steifigkeit im Alter kommt meistens halt davon, dass halt die Wirbelsäule halt einfach ihre Rotationsfähigkeit irgendwo verliert. Mhm. Und dass wir da dann dementsprechend nicht mehr so fluffig unterwegs sind. Ich hatte gestern Abend in einem Kurs, haben wir unter anderem Russian Twists gemacht. Und da hat eine Person nicht nur den Oberkörper rotiert, also die Schultern im Endeffekt mitgenommen, was ja irgendwo auch die Aufgabe ist, um das halt zu erfüllen. Sondern auch den Kopf immer mitgenommen. Das heißt also, Kopf und Oberkörper haben sich im Prinzip gleichzeitig bewegt. Und ich wies dann darauf hin, dass das Workout ja jetzt irgendwie noch 15 Minuten gehen würde und da ich davon abraten würde, das so zu machen, um halt ein Schleudertrauma zu verhindern. aber auch, und dann hieß es, ja, aber ich habe mal gehört, man müsste den Kopf immer mitnehmen. Ich so, ja, aber also, dann sehen wir das Ganze anders. Lass den Kopf doch jetzt mal nach vorne orientiert. Das ist quasi dein, ich kann auch noch im höheren Alter irgendwann einen vernünftigen Schulterblick zu machen, ohne meinen kompletten Oberkörper rumrotieren zu müssen. Ne, die Schultern dürfen dann nach vorne ausgerichtet bleiben und du drehst nur den Kopf. So, das darf gerne separiert voneinander ablaufen. Ich sollte den Kopf bewegen können, ohne den Oberkörper und umgekehrt. Und ja, musste ich gerade dran denken. Das ist ja genau die Situation im Endeffekt dann irgendwo hatten.
Ja. Hydration und Gleitfähigkeit ist ein anderer Punkt, über den haben wir gerade schon mal ganz kurz gesprochen. Und dabei geht es jetzt nicht unbedingt nur, wie viel Wasser du am Tag so trinkst.
Es ist aber auch entscheidend.
Natürlich auch, aber nicht nur. Es geht auch darum, einfach um die Bewegung, die das Wasser eben dann, das, was du ja hoffentlich genug trinkst, eben in die Faszien reinbringt. Und da kannst du wieder an so einen nassen Schwamm denken, der ist halt weich und biegsam. So ein getrockneter Schwamm, der bricht halt, wenn man den versucht zu biegen. Und genau das ist im Prinzip auch die Analogie zu deinem Körper. Genau da funktioniert das ganz ähnlich.
Ja, so sollte man das machen. Ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Ab und zu
gibt
mal so ein bisschen,
so ein paar verschiedene
bisschen durchbewegen,
ja, genau.
Ein bisschen Variation reinbringen, gerne viel Wasser trinken und halt durch die viele Bewegungen den Schwamm ab und zu mal ein bisschen ausdrücken und sich wieder vollsaugen lassen.
Eine Variante fürs Bewegen, auch sowas, was irgendwie was Kleines ist, geht ganz gut, wenn man sich, also wenn man die Schultern so ein bisschen bearbeitet. Also das heißt, wenn man sich hängt oder sich aushängt, nicht erhängt. Das ist ganz wichtig, der Unterschied hierbei.
Triggerwarnung!
Wir verbringen ja meist den ganzen Tag irgendwie mit nach vorne gezogenen Schultern. Wenn wir am Smartphone tippen, wenn wir am Computer schreiben, wenn wir Essen schneiden, was auch immer. Das engt halt den Raum unter dem Schulterdach ein. Wenn du dich jetzt an eine Klimmzugstange hängst und einfach mal so 30 bis 60 Sekunden hängst, also wenn deine Griffkraft das zulässt, das dehnt die Kapsel, das schafft Platz für die Sehnen und stärkt natürlich auch einfach deine Griffkraft. Und übrigens ist eine starke Griffkraft einer der besten Marker für Langlebigkeit.
Ja.
Interessanterweise. Das heißt, häng dich doch häufiger mal irgendwo dran. Häng
ja.
mal ab.
Genau. Weil, also was da halt bearbeitet wird, ist halt neben der Schulter auch die Brustwirbelsäule, die halt ja mit hauptverantwortlich ist dafür, wenn wir halt am Computer sitzen und wir dann da so einrollen. Dadurch rollt halt im Endeffekt die Brustwirbelsäule ein, dadurch die Schultern. Dadurch haben wir dann weniger Platz da oben. Dass wir, wenn wir da über Kopf arbeiten, dann im Endeffekt da möglicherweise uns Probleme einheimsen, wenn wir das nicht versuchen zu öffnen. Und da ist halt Hängen ein super Tool, um halt eben Brustwirbelsäule zu öffnen und gleichzeitig die Schultern mit zu öffnen. Da haben wir dann tatsächlich auch noch zwei verschiedene Varianten sozusagen, technisch gesehen mehrere, aber zwei jetzt erstmal nur als Beispiel an der Klimmzugstange. Das ist einmal Daumen zeigen zueinander, also der pronierte Griff, und Daumen zeigen weg voneinander, der supinierte Griff. Das positioniert dann automatisch die Schulter nochmal ein bisschen anders und kann dementsprechend das Gefühl nochmal ein bisschen intensivieren oder verringern. Tendenziell fangen vielleicht erstmal damit an mit einem Schulterbreiten, bis etwas breiter als Schulterbreiten Griff, Daumen zeigen zueinander. Und wenn das dann geht, können wir dann zum Beispiel ein bisschen enger greifen oder unten dann vielleicht die Daumen mal nach außen drehen, um dann halt im Endeffekt mehr Beweglichkeit einzufordern, um mehr Beweglichkeit da oben in der Schulter- und Brustwirbelsäule zu schaffen. Wenn wir zum anderen Kugelgelenk gehen, also der Hüfte, sind diese 90-90-Rotations eine ganz coole Sache. Im Grunde genommen haben wir das ja gerade auch schon gesagt, ne? Wir sitzen halt im Alltag oftmals sehr viel rum, und wenn wir uns dann bewegen, müssen wir vielleicht gerade mal so, was, 20% oder was vom Bewegungsumfang der Hüfte, und der Rest bappt dann danach und nach irgendwo zusammen. Und kleiner Fun-Fact am Rande: Hüftarthrose korreliert tatsächlich oft mit dem Verlust der Innenrotation der Hüfte.
Mhm.
Das liegt halt daran, dass die Hüfte, wie gesagt, ein Kugelgelenk ist, und wenn wir halt nur vor und zurück quasi uns bewegen, dann verkümmert halt die Rotationsfähigkeit. Und da können wir halt diese 90-90-Geschichte machen. Im Grunde genommen sitzt du auf dem Boden, versuchst dein Becken so zu positionieren, dass du auf den beiden Sitzbeinhöckern sitzt, also im Prinzip diesen beiden Knöcheln im Vorsprung im Hintern. Füße sind dann aufgestellt und ungefähr schulterbreit quasi aufgestellt. Und dann klappst du mit beiden Beinen einmal zur rechten Seite. Der Oberkörper bleibt dabei möglichst groß und aufrecht. Und dann klappst du wieder zurück in die Mitte und dann auf die linke Seite, also quasi eine Pendelbewegung hin und her. Versuch halt wie gesagt, mit dem Oberkörper so groß und aufrecht wie möglich zu bleiben. Wenn du merkst, das Becken rollt zu dramatisch ein, such dir vielleicht noch eine Sitzerhöhung, damit das besser klappt, damit das Becken wirklich in einer neutralen Position ist und bleibt. Und damit hast du dann in einer Bewegung, also wenn beide Beine nach rechts klappen, Innen- und Außenrotation der Hüfte mit drin, innen auf der einen, außen auf der anderen Seite. Und dementsprechend durch den Wechsel hast du dann diese riesige Bewegungsamplitude in den Kugelgelenken der beiden Hüften. Wenn du das halt jeden Tag mal machst, keine Ahnung, hey, 2 Minuten, das kriegst du hin. Das ist wirklich nicht so aufwendig. Das macht dich schön flexi.
Das Knie und die Beweglichkeit übers Sprunggelenk hinaus ist noch so ein dritter Punkt, weil ganz oft gibt es immer diesen Mythos, die Knie zu schonen. Also es ist aber so, die Sehnen brauchen halt Last, damit sie stark bleiben. Und vor allem, dass man auch das Knie nicht übers Sprunggelenk, also über die Zehenspitzen und so rausschieben soll und alles, das ist ziemlicher Quatsch. Eine gute Übung dafür sind so Split Squats, also bei denen das Knie einfach kontrolliert über die Zehenspitze wandert. Das stärkt einfach die Patellasehne und den Muskel, der halt direkt über dem Knie liegt. Der ist so ein bisschen wie so ein biologischer Stoßdämpfer. Und das kannst du entweder machen, indem du dich irgendwie vor ein Sofa, vor eine Bank oder sonst irgendwas stellst, einen Fuß hinten drauf legst und dann mit dem hinteren Knie Richtung Boden wanderst und das vordere Knie einfach weit über die Zehenspitze zum Beispiel rausschiebst nach vorne oder einfach allgemein in so eine tiefe Kniebeuge gehst, vielleicht auch mal das Gewicht eher auf eine Seite oder auf die andere Seite schiebst und das Knie einfach weit nach vorne rausschiebst. Dem Knie schadet das überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil, das wird sich sogar ein bisschen darüber freuen.
Zwei Anmerkungen dazu, vorausgesetzt, du hast da keine medizinisch relevanten Gründe, die dagegen sprechen. Die Variante, die du gerade angesprochen hast mit dem Ausfallschritt, ist jetzt diese Bulgarian-Variante, also hinterer Fuß auf der Erhöhung. Du kannst natürlich auch erstmal mit dem vorderen Fuß auf eine Erhöhung starten, um das Ganze ein bisschen zu entlasten, wenn du da noch nicht so tief im Game drin bist oder halt dann beide Füße erstmal am Boden lassen. Im Zweifel sollte ich sogar auch irgendwo festhalten, dass es erstmal darum geht, dich abzulassen, aber dann vor allem mit dem Knie halt dann nach und nach weiter und weiter nach vorne rauszuschieben, dass du erst versuchst, die Beweglichkeit von Sprunggelenk, Knie und Hüftgelenk auszuspielen, dann, wenn das Sprunggelenk vielleicht dann, ich sag mal, der blockierende Faktor ist, dann die Ferse mit lösen und weiter nach vorne rausschieben. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, deswegen da im Zweifel ruhig ein bisschen zu leicht anfangen und dann nach und nach die Intensitäten steigern. Das fühlt sich tatsächlich, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, immer wieder gemacht hat, einfach nur gut an.
Ja. Wir wissen jetzt, Gelenke brauchen einfach Bewegung, damit sie geschmeidig sind und auch bleiben. Die Frage ist aber, womit genau schmieren wir die eigentlich? Und wenn wir da so vor allem über Anti-Aging reden, dann kommen wir immer wieder auf einen Begriff und zwar auf Kollagen. Weil Kollagen ist nicht nur was, was man sich ins Gesicht schmieren kann, sondern das brauchen wir auch einfach für den restlichen Körper. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Kollagen ist auch einfach ein riesiger Marketing-Hype. Ganz viele hoffen, wenn sie sich das in den Kaffee reinrühren, dass die Falten verschwinden. Wofür es aber eigentlich fast noch viel spannender ist, ist für unsere Gelenke, weil das ist so ein bisschen wie so ein biologischer Kleber, der einfach Sehnen und Bänder zusammenhält. Und da gibt es eine relativ krasse Insight aus der Wissenschaft. Kollagen ist nicht gleich Protein. Also wenn du einen Steak isst oder einen Whey-Shake trinkst oder so, dann baust du halt Muskeln, aber deine Sehnen gehen ganz oft leer aus, weil halt Sehnen fast nur aus zwei speziellen Aminosäuren bestehen, Glycin und Prolin. Einfach nochmal, um das euch kurz dazu abzuholen, rein theoretisch, Kollagen ist ja ein Baustoff, der auch in Fleisch und so enthalten ist, also ist einfach aus tierischen Materialien. Dementsprechend, nur weil du Fleisch isst, heißt es nicht automatisch, dass du genug Kollagen dann da auch sammelst.
Ja, weil das technisch gesehen halt nicht der Fleischpart per se ist, sondern das, was halt das Fleisch mit dem Knochen verbunden hat. Also im Endeffekt, denk an Omas Knochenbrühe, da war ja. Hat alles ausgekocht. Ne? Also halt Knorpel, Sehnen, Bindegewebe, die ganze Schlotze, das ist im Endeffekt das, was da dann halt so interessant ist. Und das ist
aber
halt
heute essen wir oft nur noch das saubere Filet, ne?
Ja, ja, genau. Das haben wir quasi mit unserem modernen Lebensstil da im Prinzip komplett wegrationalisiert. Deswegen war da zumindest in meiner Insta-Bubble für einen Moment mal auch diese Bone Broth, diese Knochenbrühe.
Ja, das weiß ich noch. Da hatten wir im Gefrier voll viel von dem Zeug, was du eingekocht hast.
Ja, ja. Es hat nicht alle begeistert. aber das ist tatsächlich gutes Zeug. Das sollte man viel, viel häufiger eigentlich konsumieren. Das muss dann nicht über die Pulverform sein, sondern darf auch gerne wieder über die Lebensmittel gegessen werden und aufgenommen werden. Weil du gerade das noch sagtest und mir das gerade einfällt. Liebe Frauen, ich weiß, ihr steht auf shiny Objects und wenn die Tüte gut aussieht, dann seid ihr eher geneigt, das zu kaufen. Bitte, wenn ihr euch in dem Rahmen informiert und nach Produkten Ausschau haltet, schaut auch bei Produkten in der Männerabteilung. Ihr bezahlt meistens mehr Geld für das gleiche Produkt und das ist kompletter Quatsch. Es darf gerne eine auch männliche gelesene Verpackung oder genderneutrale Verpackung sein. Wenn Typ 1, 2 und 3 Kollagen draufsteht, dann ist das in Ordnung. Nur für euch. Also wir hatten da mal quasi den Insight bekommen, dass da eine Firma jahrelang Kollagen angeboten hat und das hat einfach niemand interessiert. Und dann haben sie das irgendwie Glow-Kollagen genannt, die Packung shiny gemacht und dann ist die Absatzrate durch die Decke gegangen.
Ja, stimmt.
Weil es halt explizit für Frauen und die haben sich gedacht, ach ja, ich mit meinem schwachen Bindegewebe und dann hole ich mir jetzt das, weil das ja speziell auch für Frauen ist.
Und schöne Haut und ja, und Haare.
Ach, und toll. Und dann sieht die Verpackung auch noch so schön aus. Die steht zwar nachher im Schrank, aber bis dahin, das sieht so schön aus. Und aber es kostet halt einfach mehr. Das ist das gleiche Scheißprodukt. Ach, ja. Also, was ich damit sagen will, wenn ihr es ausprobieren wollt, super gerne, aber schaut da einfach nach allgemein, nach dem Thema Kollagen Typ 1, 2, 3 langt.
Ich habe noch eine Studie gefunden, die gezeigt hat, dass es nicht nur darauf ankommt, dass du Kollagen nimmst, sondern auch wann und wie. Und dabei ist quasi so ein bisschen rausgekommen, dass es um 15 Gramm Kollagenpeptide geht und Vitamin C dazu echt nötig sein könnte. Also zum Beispiel ein Glas Orangensaft oder Zitrone oder so, weil Vitamin C der Katalysator ist, der die Synthese im Gewebe überhaupt erst anwirft, also startet. Und dann gibt es auch noch ein Timing als Empfehlung und zwar so 60 Minuten vor Belastung. Weil wir haben vorhin kurz über Diffusion gesprochen. Nach einer Stunde sind halt die Baustoffe im Blut. Und wenn du dich dann bewegst, dann wirkt dein Gelenk auch wirklich wie ein Schwamm, der genau in dem Moment die Nährstoffe einsaugt, die genau dann ankommen. Und wer Kollagen nimmt und sich danach aufs Sofa legt, der schickt so ein bisschen teure Aminosäure im Grunde direkt irgendwie durch aufs Klo. Wer aber seine Gelenkhygiene macht, der füttert wohl aktiv seine Sehnen.
Hast du das schon mal so getestet?
Ich kann es natürlich dir jetzt nicht sagen, weil ich selten sehen kann, wo es hinläuft. Das können wir ja nicht so richtig sehen.
Also, Penner, ey. Weißt du, ich wollte wissen, ob du das Protokoll wie angegeben schon mal so getestet hast. Weil ich habe halt noch irgendwie 2 Tüten Kollagen bei mir zu Hause hier im Schrank. Aber ich hab das jetzt des Längeren nicht genommen. Und da frage ich mich, ist das jetzt mein nächstes, kleines Selbstexperiment, dass ich das einfach mal mache?
Ja, da ist halt wieder die Frage, merkst du dann auch wirklich was davon, ne? Und wie schnell merkst du dann was davon? Ja. Oder merkst du halt erst wieder in 80 Jahren was davon?
Ja, oder ist das halt wieder so ein schleichender Prozess und ich merke das dann erst dann wieder, wenn scheiße ist. Aber
ich habe halt nur die Studie gelesen, die halt gesagt hat, dass das wohl angeblich besser sein soll.
Okay, ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das doch jetzt einfach mal. Das packe ich, meine Pre-Workout-Routine. Neben dem Dry Scoop Beta-Alanin-Kreatin kommt dann das dann auch noch dazu. Das ist ja gar kein Problem. Das schmeckt bestimmt auch total gut.
Naja, zusammenfassend.
Stand dabei, wie viel Vitamin C? Weißt du das?
Nee, müsste ich nochmal nachschauen. Okay. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Stand halt nur ein Glas Orangensaft zum Beispiel.
Okay. Weil das ist ja, weil ich habe ja auch noch Vitamin C-Pulver. Und klar. Und ich nehme das quasi, oder ich habe das mal irgendwann getestet, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass wenn halt so was Richtung Erkältung sowas kommt, dass man mal probieren kann, wirklich große Dosen sich da rein zu flanschen. Ich habe gemerkt, große Dosen, also wir reden hier vom Grammbereich Vitamin C, ist schon sportlich zu trinken.
Na okay,
A, ist sehr eklig und B, der Magen kriegt da wirklich was zu tun.
Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ich eine Studie gefunden habe oder dass es Studien gibt, die zeigen, Vitamin C und hochdosiertes Vitamin C, wenn du merkst, du bist krank, hat keinen Effekt auf deine Erkältung.
Ja,
also sorgt dich dafür, dass es nicht ausbricht oder so.
Aber ich habe das im Internet gesehen, habe mir gedacht, das testest du einfach mal aus.
Ja, sorry, die Wissenschaftsklatsche sagt nee.
Der Placebo-Effekt, wenn es scheiße aussieht, aber funktioniert, dann kann es nicht so schlecht sein.
Solange du dich danach besser fühlst.
Das ist so wie mit dem Oreganoöl. Ich bin mir auch nicht ganz... Ja, das ist Hanna. Das ist Hanna. Ich kriege da schon relativ kontrolliert gegurgelt. Das ist schon fragwürdig, dieses Zeug. Aber ich rede mir ein, dass es ein bisschen hilft.
Hauptsache das.
Okay, wir fassen also nochmal zusammen. 15 Gramm Kollagenpeptide mit ein bisschen Vitamin C, circa Stündchen vor der Belastung. Soll wohl eine ganz gute Sache sein. Ich versuche da mal dran zu denken und das mal zu machen. Du das jetzt gerade hörst, probier das auch mal aus, wenn du das hast. Oder gib uns mal ein Feedback, wenn du das schon machst. Wird uns mal tatsächlich sehr interessieren, weil es uns da noch an der Praxiserfahrung sozusagen ein bisschen fehlt. Wäre ganz gut.
Deine Stichwort, Sehnen brauchen einfach ein bisschen Rohstoff, ne?
Ja, genau.
Und das im Supermarktfilet ist das nicht mehr unbedingt. Was ist dein Stichwort?
Anwendung. Wenn es um das Thema endgradige Bewegung geht, da könnte man das ja auch einfach versuchen, mal in sein kleines Mobility-Programm, in seine Morgenroutine vielleicht einzubauen. Mhm. Da gibt es was ich mal unter dem Begriff Cars gelernt habe.
Nicht so sehr Autos, sondern mehr was anderes, ne?
Ja, es geht im Endeffekt um die kontrollierte Artikulation der Gelenke über den vollen Bewegungsumfang. Also im Grunde genommen, das, was das Gelenk abbilden kann, solltest du einmal am Tag abgebildet haben. Mhm. Im Endeffekt das Ganze dann sozusagen einmal durchbewegt zu haben und damit zu ölen. Und sodass man halt mit diesem kleinen Ansatz von 10 Minuten jeden Tag da so ein Tropfen Öl reinmacht und dann nicht wieder wartet, bis es komplett verdreckt und verklebt ist und dann mal einmal da wieder durchputzen muss, sondern dass man das halt einfach mit ein bisschen Aufwand regelmäßig macht. Da gibt es verschiedene Ansätze, da gibt es verschiedene Protokolle für, die man da im Endeffekt fahren kann. Ich persönlich mache das immer wieder, weil mir das einfach sehr, sehr, sehr gut tut. Ich habe da vor allem für die Rotation einfach so ein paar Übungen, die ich eigentlich so gut wie jeden Tag mache und kann da einfach nur wärmste Empfehlung aussprechen, das zu machen, weil es fühlt sich wirklich, wirklich viel, 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 viel besser an.
Und wenn du jetzt noch nach einer Routine suchst, die für dich genau passt, dann schreib uns doch gerne eine Nachricht. Vielleicht können wir da mal gemeinsam schauen oder drüber sprechen. Und wenn du sonst jemanden kennst, der ja eigentlich noch gar nicht so alt ist, aber irgendwie von seiner körperlichen Steifigkeit doch schon recht alt ist.
Oder eine Beweglichkeit hat wie eine Bahnschranke, genau.
Dann empfiehl doch gerne unsere Folge einfach mal weiter.
Genau. Und wenn du keine Ahnung hast, was du tun sollst, schreib uns einfach gerne, wie gesagt, Fitness Body Challenge bei Instagram zum Beispiel. Das ist eine Kontaktmöglichkeit. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir freuen uns drauf.
Tschö.
Ciao.